Ausgabe 35 des Science Busters Podcasts. Und heute geht es um Hasta la vista, Apfelstrudel von der Mama.
Falivor.
Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des Science Busters Podcast, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Pfalli war, heißt auf Steirisch, freilich war, also sehr richtig ins Hochdeutsche transponiert. Folgerichtig sitzt mir gegenüber heute die Sprachwissenschaftlerin Lisa Kornder. Hallo.
Hallo.
Wir wollen uns kurz auf die Biografie stürzen und das Forschungsgebiet. Ein noch kürzeres Abstract. Heute wird es im Podcast gehen um Sprache, warum wir so reden, wie wir reden, was das mit uns macht, wenn wir plötzlich eine andere Sprache sprechen sollen oder müssen als unsere sogenannte Muttersprache und was Arnold Schwarzenegger damit zu tun hat.
Genau.
Lisa, du hast studiert, lebst und arbeitest in Graz. Dein Forschungsgebiet als Postdoc wird so beschrieben: Zweitsprachenerwerb und Bilingualismus in den Bereichen Phonetik und Phonologie mit einem Schwerpunkt auf lautlichen Interaktionen zwischen dem Erst- und Zweitsprachensystem von Sprecherinnen. Das klingt sehr kompliziert, das klingt fast ein bisschen so typisch geisteswissenschaftlich, also wenn man so formuliert, damit niemand dahinter kommt, dass man eigentlich ganz was Schlichtes macht, aber worum geht's?
Ja, also es klingt komplizierter, als es eigentlich ist. Also ich schaue mir an, Zweitsprachensprecher, bilinguale Sprecher, wie die Sprachsysteme, also das Erstsprachensystem und das Zweitsprachensystem, sich gegenseitig beeinflussen. Und mein Augenmerk liegt dabei auf der Aussprache. Das heißt, wie sprechen Sprecher und Sprecherinnen ihre Zweit- und Erstsprache?
Jetzt sitzen wir da an der Uni Graz, wo du arbeitest. Das wäre ja eigentlich schon ein Gebiet für Zweitsprache für dich, wie man hört.
Ganz richtig, ja.
Also wenn man da wirklich in der tiefen Oststeiermark landet, ist das, ich habe dort ja Verwandte, als Kind habe ich oft das Gefühl gehabt, das ist ein anderes Land, die reden eine andere Sprache, ich habe kaum was verstanden. Dann mit der Zeit kriegt man das halt mit, was die ungefähr sprechen. Du kommst eben nicht aus Graz, sondern aus Wetzlar. Das ist Mittelhessen. Wie wir uns vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung im Grazer Literaturhaus kennengelernt haben, da hast du im Vorfeld geschrieben, du bist eben aus Wetzlar und um die große, weite Welt kennenzulernen, bist du weg. Jetzt liegt Wetzlar rund 70 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main und südwestlich von Marburg, große Universitätsstadt mit viel Renommee, Heidelberg, wunderschöne, traditionsreiche Universitätsstadt. Köln ist auch nicht weit weg, Berlin wäre sogar näher oder Hamburg. Warum ist es Graz geworden? Weil Graz haben wir nicht alle Menschen das große, weite Welt abgeheftet.
Das ist ganz richtig. Also ich war damals 19 und mir stand eigentlich die Welt offen. Berlin, Heidelberg, Österreich. Und ich habe gedacht, möglichst weit weg von zu Hause, aber irgendwo hin, wo man noch meine Sprache spricht. Also wo man mich noch versteht, wo ich die anderen Leute verstehe. Und da habe ich gedacht, Österreich, das wird schon passen.
Und dann hast du in Graz gebremst, weil Feldbach oder Radkersburg wäre noch ärger
gewesen. Das war mir dann zu abenteuerlich. Graz ging dann noch gerade. Die Menschen haben mich auch ganz gut verstanden. Ich dann irgendwann auch mein Gegenüber. Und so bin ich dann im schönen Österreich gelandet, wo ich jetzt auch seit mittlerweile 14 Jahren bin.
Das ist natürlich in der Rückschau alles sehr anekdotisch zu beschreiben. Aber wie du da hergekommen bist als sehr junge Frau, war das wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
Ja, erstmal war ich jung, behütetes Elternhaus und dann tatsächlich für mich die große, weite Welt.
Nein, das Elternhaus wird nicht behütet gewesen sein, die Kindheit wird behütet gewesen sein.
Beides, würde ich mal sagen. Ja, und dann kommt man tatsächlich in ein Land, wo man doch auffällt durch die eigene Sprache. Und ich dachte natürlich, also wir teilen eigentlich eine Sprache. Plötzlich hat jeder gesagt, oh, guck mal, eine Deutsche, man hört das. Und wie kommt das und warum Österreich? Und willst du nicht auch mal so klingen wie wir? Das hat nicht ganz so gut funktioniert, aber irgendwann ist die Akzeptanz dann auch größer geworden. Und ja, ich habe Österreich lieben gelernt, sagen wir mal so. Aber am Anfang war das doch eine Herausforderung.
Das ist ja tatsächlich begegnet, dass die Leute gesagt haben, jetzt bist du schon so lange da, sprich doch endlich wie wir.
Tatsächlich, das höre ich heute noch. Also das passiert relativ häufig, weil man natürlich denkt, nach so langer Zeit und 14 Jahre ist jetzt schon relativ lange, dass man sich da so bestimmte Aussprachemerkmale aneignet. Ist auch normalerweise so, tatsächlich. Bei mir nicht. Woran das liegt, weiß ich nicht. Also es ist nicht, dass das eine innere Weigerung ist, Österreichisch zu sprechen. Aber ich denke einfach, das hat was mit Identität zu tun, dass das nicht meine Identität ist. So gerne ich Österreichern beim Sprechen zuhöre, um das nochmal klarzustellen.
Naja, es war jetzt genug Unterwürfigkeit, genug Demutsgesten. Das haben wir jetzt erledigt für die Podcaststunde. Du hast studiert an der Uni Graz, erst einmal auf Lehramt, die Unterrichtsfächer Deutsch und Englisch, eben da an der Karl-Franzens-Universität, und warst dann tatsächlich an der Schule.
Genau.
Wie hat es dir dort gefallen?
Sehr gut. Also ich habe dieses Unterrichtsjahr, was man verpflichtend nach seinem Studium macht, eben hier in Graz gemacht für Englisch und Deutsch. Das hat Spaß gemacht. Ich habe gerne unterrichtet, hätte danach auch dort bleiben können. Hab dann aber gemerkt, irgendwie konnte ich noch nicht so ganz mit der Uni abschließen, also mit Wissenschaft, mit Forschung, und hatte dann das Glück, dass ich eine Pre-Doc-Stelle bekommen habe, also eine Stelle als Projektassistentin.
Ach, sowas gibt's ja, also Postdoc hat da gegenüber?
Ja, tatsächlich, ja, irgendwo starten wir, und das sind dann, wenn man Glück hat, Pre-Doc-Stellen, das heißt in meinem Fall eine 3-Jahres-Stelle, und im Rahmen dieser Stelle habe ich dann meine Dissertation geschrieben und konnte so dann eben in die Wissenschaft, in die Forschung und auch in die Lehre.
Das war am Institut für Anglistik, wo du jetzt noch arbeitest. Und das Dissertationsprojekt, lese da, ist im Bereich angewandte Sprachwissenschaft und Phonetik vonstatten gegangen.
Genau.
Was macht man da genau? Worüber schreibt man Dissertation auf den Gebieten?
Also Sprachwissenschaft ist erstmal, wie der Name schon sagt, die Wissenschaft von Sprache, sagt jetzt gar nicht so viel. Und es gibt halt verschiedene Gebiete, Untergebiete der Sprachwissenschaft, und eines davon ist die Phonetik. Das ist eine wissenschaftliche Disziplin der Lautlehre. Das heißt, wir Phonetiker, Phonetikerinnen beschäftigen sich mit Sprachlauten. Also das, was wir jetzt hier gerade austauschen, neben vielen klugen Gedanken, sind erstmal Laute, die aneinandergereiht sind zu Silben, Wörtern, Sätzen. Phonetiker und Phonetikerinnen beschäftigen sich eben mit der Produktion von Sprachen, akustische Merkmale von Sprachen. Wie werden Laute, Sprachlaute von Hörern und Hörerinnen wahrgenommen, verarbeitet und solche Sachen.
Wie untersucht man das?
Ganz unterschiedlich. Also man kann Perzeptionsstudien machen, das heißt, wie werden bestimmte Laute eingestuft, jetzt hinsichtlich der Muttersprachlichkeit, des Akzentes, des fremdsprachlichen Akzentes. Oder man untersucht tatsächlich ganz spezifische Laute. Also was ich in Österreich gemacht habe, mir PB und TD angeschaut, was ja hier so ein bisschen so verschwimmende Grenzen sind.
Verschwimmende Grenzen, das ist wieder geschleimt. Also in Wirklichkeit gibt es da überhaupt keinen Unterschied.
Wenig bis gar keinen. Also ja, stimmt. Solche Laute kann man sich eben mit Programmen anschauen, und da gibt es bestimmte akustische Merkmale, anhand derer man die untersucht. Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns den ganzen Tag lang Sprachaufnahmen anhören und irgendwelche klugen Gedanken dazu niederschreiben, sondern das kann man tatsächlich analysieren.
Und das macht es ja mit Aufnahmen oder echt mit wirklichen Menschen im Rahmen von Studien, wo er dann anschaut, warum sprechen die so, wie sie sprechen, und was hat das für einen Einfluss auf ihr Leben oder wie wirkt das auf die Umwelt?
Unterschiedlich. Man kann einerseits natürlich Daten sammeln, das heißt, ich habe Sprechergruppen, und die werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Beispielsweise, wenn ich mir die Zweitsprache anschauen möchte, die Lautproduktion in der Zweitsprache, dann sage ich, das sind Sprecher und Sprecherinnen, die eine bestimmte Sprache erlernt haben. Von denen sammeln wir dann Sprachmaterial. Also das können ganz simple Dinge sein, wie Sätze vorlesen, wo bestimmte Merkmale drin sind, die wir uns anschauen wollen. Das kann eine spontane Konversation sein, die aufgenommen wird und die wir uns dann später anschauen und analysieren. Das heißt, man kann die Daten quasi von vornherein sammeln, oder man arbeitet mit Material, was es schon gibt. Also in Form eben von Interviews, Filmsequenzen, Filmausschnitte, also dass man das nimmt, was es online beispielsweise schon gibt.
Also da forscht ja mit YouTube. YouTube ist quasi, wie soll man sagen, ein Lehrmittelbedarf-Dealer.
Mittlerweile kann man das so sagen, ja. Natürlich ist es auch immer ganz schön, Daten selber zu erheben. Und je nachdem, wie spezifisch das ist, was man sich anschauen will. Also beispielsweise, wenn ich mir jetzt anschaue, die Realisierung von P und B bei österreichischen Sprechern, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich genug Material auf YouTube finde, was jetzt auch wirklich diesen Kontrast drin hat, weil ich brauche den Kontrast, um ihn mir anzuschauen. Das heißt, in dem Fall wäre es einfacher für mich zu sagen, eine Sprecher- oder Sprecherinnengruppe produziert bestimmte Sätze, wo ich genau diese Kontraste drin habe, und das kann ich mir dann anschauen. Aber generell, YouTube ist durchaus eine sehr reiche Quelle, was Sprachmaterial betrifft.
Wenn du dir das anschaust, warum B und P zum Beispiel in der Steiermark praktisch ohne Unterschied gesprochen werden und die Menschen sie trotzdem verständigen können, was ist da der Schlussfolgerung?
also was ich mir anschaue, ich bewege mich auf der Lautebene. Mhm. Also ich beschäftige mich nicht so sehr damit, was das dann zur Folge hat, was die Kommunikation betrifft. Mhm. Wie du gesagt hast, trotzdem dieser Unterschied nicht gemacht wird oder nur sehr wenig gemacht wird, gehe ich nicht davon aus, dass Sprecher und Sprecherinnen Probleme haben, sich zu verständigen. Weil Sprache immer in einem Kontext stattfindet. Das heißt, es wird über etwas gesprochen, der andere kann inferieren, worüber sprechen wir. Und da ist es dann in den meisten Fällen gar nicht wichtig, ob dieser Kontrast gemacht wird. Wo es problematisch in Anführungszeichen wird, ist, wenn eine Zweitsprache erlernt wird, die diesen Kontrast hat. Englisch zum Beispiel. Es ist relativ wichtig, dass man zwischen P und B unterscheiden kann. Also es macht einen Unterschied, ob ich Pat oder Bat sage. Mhm. Und wenn jetzt Sprecher und Sprecherinnen Englisch als Zweitsprache erlernen, österreichische Sprecher, die den Kontrast nicht realisieren, die werden wahrscheinlich erstmal in ihrer Zweitsprache beim Erlernen der Aussprache Probleme haben, weil sie es aus ihrer Erstsprache nicht gewöhnt sind, den Kontrast zu machen. Und da haben wir dann den Einfluss unseres Erstsprachensystems auf die Zweitsprache.
Wenn du von Zweitsprache sprichst, dann ist das aber nicht das, wie ich Englisch sprechen gelernt habe in der Schule und ich kann das halt leidlich, wenn ich mich irgendwo verständigen möchte, sondern da geht es wirklich um eine Sprache, die die Ersterlernte ausschließt im Alltag.
Nicht unbedingt. Also in der Literatur wird teilweise unterschieden zwischen Fremdsprache und Zweitsprache. Also wahrscheinlich wäre in deinem Fall Englisch als Fremdsprache einzuordnen, die du irgendwann mal gelernt hast und nur gelegentlich verwendest. Mhm. Und Zweitsprache, wie du gesagt hast, wäre per Definition die Sprache, die man hauptsächlich spricht, in der man sehr kompetent ist. Das heißt nicht unbedingt, dass die Zweitsprache die Erstsprache in Anführungszeichen ersetzen muss. Aber das sind meistens Sprecher, die dann ein großes Sprachrepertoire haben und sehr kompetent in der Sprache sind. Aber diese begriffliche Unterscheidung wird nicht dauerhaft beibehalten. Also man kann auch durchaus von Zweitsprache reden, wenn man jetzt nicht unbedingt wahnsinnig kompetent in der Sprache ist. Also dass Englisch deine Zweitsprache ist, weil du sie irgendwann mal gelernt hast. Aber eigentlich, wenn man bei bilingualen Sprechern beispielsweise, die eben auch in einem Zweitsprachenland leben, dann würde man von Zweitsprache sprechen. Ja.
Egal wie gut sie es können, also egal wie stark sie gerade brechen, das wäre trotzdem dann die Zweitsprache.
Ja, genau. Also die Definition heutzutage hat nichts mehr mit Kompetenz zu tun. Du musst in der Lage sein oder solltest in der Lage sein, dich in deiner Zweitsprache zu verständigen, mit anderen Muttersprachlern oder Nicht-Muttersprachlerinnen zu kommunizieren. Aber das ist auch immer ein schmaler Grat. Also welche Kompetenzen werden angesprochen? Ist es nur die Aussprache? Ist es die Grammatik? Ist es der Wortschatz? Die Satzkonstruktion, also das ist alles natürlich spielt damit ein, dass man in der Lage ist, sich zu verständigen in der Sprache.
Vor wenigen Ausgaben habe ich im Podcast mit den Mitgliedern, zumindest drei Viertel der Mitglieder von MyLab gesprochen und der Jens war und auch der Lars, die waren beide längere Zeit in Amerika, eigentlich alle drei waren längere Zeit in Amerika und haben gesagt, dass dort das deutsche Idiom dafür sorgt, dass man mehr Achtung entgegengebracht bekommt, weil der Deutsche, die Deutsche im Ruf stehen, sie sind pünktlich, sie sind fleißig, sie sind genau. Und das haben sie sich ja zu Nutzen gemacht, obwohl das auf sie nur teilweise zugetroffen hat, weil wenn sie irgendwo was bestellt haben oder so vorgesprochen haben, haben sie dann tatsächlich sich nicht bemüht, eine saubere Aussprache zu verwenden, weil sie dann als Deutsche identifiziert worden sind, was sie sowieso wären, aber in dem Fall noch dazu als akkurate, so wie es im Film halt der Bösewicht gerne ein deutsches Idiom hat, war das fürs Ansehen des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin im Raum auch günstig. Mhm. Kann man das also auch einsetzen, diese eigentlich Sprachschwäche in der Zweitsprache?
Absolut, ja. Also das ist ganz interessant. Es war dieses Phänomen des Muttersprachlers oder dieses Ideal, wie ein Muttersprachler zu klingen, das war sehr lange das, woran man sich orientiert hat. Das heißt, wenn man eine Zweitsprache wie Englisch gelernt hat, war es erstmal das übergeordnete Ziel, möglichst wie ein Engländer oder ein Amerikaner zu klingen. Heute wissen wir aber, dass bestimmte nicht muttersprachliche Akzente, wie jetzt zum Beispiel das Deutsche beim Englischsprechenden, durchaus ein gewisses Prestige haben. Das heißt, das kann man durchaus ganz bewusst einsetzen, weil ich signalisiere meinem Gegenüber, erst einmal, ich bin nicht Muttersprachler. Mhm. Sei dir dessen bewusst. Also es kann vielleicht zu Kommunikationsproblemen kommen. Und wenn das natürlich auch noch ein Akzent ist, wie jetzt der typisch Deutsche, der mit bestimmten Attributen besetzt ist. Also naja, das heißt,
das TH besonders sauber ausgesprochen.
Genau, beispielsweise. dann kann das durchaus auch bewusst eingesetzt werden. Also das ist, es ist nicht so, dass dieses muttersprachliche Ideal noch so hochgehoben wird, dass jeder versucht, wie ein Muttersprachler zu klingen, unabhängig davon, das ist auch schwer möglich. Also wenn selbst ich, also ich bin am Institut für Anglistik, unsere Unterrichtssprache ist Englisch, Wissenschaftssprache ist Englisch, ich spreche sehr viel Englisch, aber man wird immer noch raushören, dass ich keine Muttersprachlerin bin. Also diesen nicht muttersprachlichen Akzent loszuwerden in der Zweitsprache, insbesondere wenn die relativ spät erlernt worden ist, ist schwer, also schwer bis unmöglich.
Aber du gibst da mehr Mühe, wie Engländerin oder Amerikanerin zu klingen, als wie Steirerin?
Ja, oh, jetzt muss ich es zugeben. Ja, es ist tatsächlich so beruflich wichtig. Ja, tatsächlich. Da kann ich mich wirklich mehr mit identifizieren als mit dem Steirischen.
Vielleicht ab und zu ein Dirndl anziehen, dann, ja, dann kommt das mit der Zeit. Das geht dann, ja. Und dann 2, 3 Jahrgänge aufsteuern und dann
ja,
ist die Sache erledigt.
Ja, das habe ich schon hinter mir alles.
Also der
das,
tapfer. Also, das
ja. Also ich arbeite dran.
Jetzt hast du schon gesagt, Englisch ist die Wissenschaftssprache. Da wird sehr viel kommuniziert auf Englisch, ob man das jetzt toll findet oder nicht. Es ist so. Und abgesehen von der Migrationswelt, in der Wissenschaftswelt kommt es eben zu dem Phänomen, dass die Leute sehr kompetent sind auf ihrem Gebiet. In der Alltagssprache eigentlich sie gar nicht so gut verständigen können oder so viel besser als ich, aber in der Wissenschaftssprache halt sehr firm sind. Und dann sprechen zwei Menschen auf Englisch, auf ihrem Fachgebiet miteinander, die beide unfassbare Akzente haben. Und dann glauben beide, sie sprechen Englisch und sind aber kaum in der Lage, einander zu verstehen. Wie kann man denn das Phänomen fassen?
Ja, schwierig. Also wie gesagt, die Verständlichkeit ist Voraussetzung. Also gegen nicht-muttersprachlichen Akzent oder fremdsprachlichen Akzent ist erstmal nichts einzuwenden, solange man verständlich ist. Wenn das jetzt so weit geht, dass der fremdsprachliche Akzent so stark ist, dass es wirklich schwierig bis unmöglich ist, das Gegenüber zu verstehen, dann hat das natürlich was auch mit der Persönlichkeit des Sprechers zu tun. Also bemühe ich mich, anders zu klingen, verständlicher zu sein, oder ist mir das relativ egal? Das gibt es auch, solange ich über mein Thema reden kann tatsächlich. Also Hauptsache, ich werde alles los, was ich weiß. Ich sehe dem anderen, meinem Gegenüber an, er weiß nicht wirklich, um was es jetzt geht, aber mir ist das egal. Das gibt es auch. Also das hat auch wieder, deshalb sage ich immer, Sprache hat ganz viel mit Identität zu tun. Wie gehe ich auf mein Gegenüber ein? Wie merke ich, wie meine Aussprache wirkt auf den anderen? Versteht mich mein Gegenüber? Also das spielt damit.
Weil es gibt ja Gegenden, also Südostasien oder Frankreich, wenn man jemanden aus der Elfenbeinküste Französisch sprechen hört und man hat so wie ich ein bisschen Französisch in der Schule gelernt, dann tut sie der noch schwerer, mich zu verstehen und ist eigentlich haushoch überlegen sprachlich. Aber dieser Akzent, dieses afrikanische Französisch hat oft nur noch mit dem Vokabular, mit der Sprache zu tun und mit sonst fast gar nichts, wird aber trotzdem noch immer als Französisch eingestuft.
Ja.
Das heißt, die Sprache orientiert sich nicht an der Aussprache, sondern am verwendeten Vokabular und einigermaßen an der Grammatik?
Wahrscheinlich schon. Wenn es darum geht, ist ja immer ein bisschen ein Grenzfall, was ist eine Sprache, was ist ein Dialekt oder regionale Varietät. Erstmal schon, ja. Also erstmal ist es Grammatik, Wortschatz, also Vokabular. Aussprache nämlich auch schwierig. Natürlich gibt es sowas wie eine Standardaussprache. Das gibt es im Englischen, das gibt es im Französischen, das gibt es im Deutschen. Da ist aber erstmal die Frage, was ist Standard und wer sind die Standardsprecher? Also man könnte jetzt natürlich sagen, es gibt einen deutschen Standard, aber dann würde ich auch gerne wissen, wer ist das? Also welche Sprecher sind das? Welche Varietät ist das? Und es ist immer die Frage, wie man sich diesem Standard annähert, ob man eben einen bestimmten Dialekt spricht. Einer Sprache ist der verständlich, also gegenseitige Verständlichkeit ist ein wichtiges Kriterium. Aber generell orientiert man sich da wahrscheinlich eher an der Grammatik, Vokabular.
Die Schriftsprache ist der gesprochenen Sprache zumindest sprachwissenschaftlich übergeordnet.
Das kann man so nicht sagen. Es sollte auch nicht so sein. Also es muss ja irgendwelche Kriterien geben. Also was macht jetzt eine Sprache aus oder warum ist das jetzt eine Sprache? Aber die Schriftsprache ist eine Sache. Die gesprochene Sprache zeigt ganz viele Abweichungen. Das ist eigentlich für Sprachwissenschaftler oder für mich als jemand, der sich Aussprache anschaut, das Interessantere. Mir ist es relativ wurscht, was Menschen von sich geben, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sondern ich schaue mir wirklich an die einzelnen Laute und das ist was natürlich nur in der gesprochenen Sprache dann relevant wird. Aber dass eines dem anderen übergeordnet ist, ist nicht der Fall. Das sind einfach zwei unterschiedliche Systeme.
Jetzt machst du das schon 14 Jahre in Graz, bist nach Graz gegangen, nicht um Englisch zu lernen, aber um zu studieren. Wieso bist du nicht gleich nach England gegangen oder in ein englischsprachiges Land?
Ja, ich war 19. Ja, die Idee hatte ich schon mal, aber damals, also mit 19, ich hatte Englisch in der Schule offensichtlich, war auch gut in Englisch, sonst hätte ich auch nicht Englisch studiert. Aber das, da muss ich sagen, das habe ich mich einfach nicht getraut. Also da kommt auch wieder dieses Identitätsproblem. Also ich bin jemand, der erstmal zurückhaltend ist und schaut, dass er bestimmte Standards erfüllt. Und wenn ich jetzt nach England gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich mit meinem Schulenglisch mich schon zurechtgefunden hätte, aber es nicht ganz so problemlos gewesen wäre. Und deshalb habe ich gesagt, gut, erstmal ein Land, wo ich mal davon ausgehen kann, dass das
mit der Sprache. In Graz hast du gedacht, mit diesem deutschen Standard-Idiom bist du mal allen überlegen sprachig.
Richtig, genau. Genau, ja.
Und dann kannst du die Englisch noch annähern. Ja. Das gilt ja, also das ist näher bei Wetzlar als bei Graz, dass der hannoveranische Dialekt gilt ja so als das Hochdeutsch. Wer ist denn auf die Idee gekommen, das so einzuteilen? Weil in Wirklichkeit gibt es ja, man kann natürlich per Definition oder per Befehl sagen, das ist der Standard, aber eigentlich sind ja alle, wenn man jetzt beim deutschsprachigen Raum bleibt, alle Sprachen, wo immer sie gesprochen werden, eigentlich nur Dialektvarianten.
Ganz richtig. Also würde ich so unterschreiben. Mhm. Deshalb sage ich auch, also mir wird häufig gesagt, ich spreche Hochdeutsch, ich spreche Standard. Stimmt nicht. Also ich habe einen Akzent, ich habe einen Dialekt, der ist vielleicht nicht so ausgeprägt. Aber deshalb ist eigentlich diese Idee, Standard ist eher Hochsprache, was ich mit Schriftsprache in Verbindung bringen würde. Und alles andere sind eben Varietäten einer bestimmten Sprache.
Ja. Jetzt kommst du aus Hessen, dort gibt es ja einen wilden Dialekt in Wirklichkeit. Kannst du den?
Nein. Ich werde immer gefragt, ob ich das nicht mal zeigen könnte. Ich muss leider sagen, nein, das kann ich nicht. Also man kann das auf YouTube sich anhören und sich dann eine Meinung darüber bilden, ob das schön klingt. Ich möchte dazu nichts sagen. Aber was ist eigentlich auch interessant, weil ich komme aus einer Familie, die den hessischen Dialekt sehr pflegt. Also mein Vater ist wahrscheinlich der hessischste Sprecher, den es gibt. Er wird es wahrscheinlich irgendwann hören, aber das ist bei mir gar nicht irgendwie hängen geblieben. Also ich glaube, ich bin generell sehr resistent, was sowas betrifft. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es nicht. Also.
Ja, das ist schon erstaunlich, weil du bist ja jetzt nicht alt, aber nicht so jung, dass du so wie meine Kinder schon mit Kinderkanal und YouTube aufgewachsen bist, wo ja das österreichische Idiom stark unterrepräsentiert ist. Mhm. Und wenn rundherum alle Hessisch sprechen und ich kenne halt nur diese Klassiker wie Appleboy und so Sachen, wenn Leute die hessischen Dialekt sprechen, Gas geben, dann tut man sich sehr, sehr schwer, sie zu verstehen, wie im Badischen genauso oder wie im Steirischen oder im Vorarlberg. Das heißt, es ist ja erstaunlich, dass da so eine sauber gesprochene Schrift- und Amtssprache neben so einem wilden Dialekt koexistiert.
Ja, relativ faszinierend. Aber das ist die gesprochene Sprache. Also die würde jetzt wahrscheinlich im Schriftlichen auch zu Verwirrung führen, würde ich mal sagen. Also, aber das ist auch regional unterschiedlich. Natürlich, ich habe in der Schule in großen Anführungszeichen Hochdeutsch gelernt.
In der Schule erst gelernt?
Ja, es wurde Hochdeutsch gesprochen. In meiner Familie wurde schon Hessisch gesprochen, aber jetzt nicht wahrscheinlich dieses Urhessisch, das kein Mensch mehr versteht. Aber das war eher so angedeutetes Hessisch. In der Schule dann Hochdeutsch oder Standarddeutsch. Und dann bin ich ja weg, also mit 19. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise wird auch ein Sprachwandel stattgefunden haben, weil der immer stattfindet, weil sich Sprache immer entwickelt, den ich ja nicht direkt mitbekommen habe. Das heißt, meine Schwester zum Beispiel, die ist 1,5 Jahre jünger, klingt jetzt anders als ich, weil sie in Hessen geblieben ist, diesen Sprachwandel unbewusst miterlebt hat. Der hat sich auf ihre Aussprache ausgewirkt, bei mir aber nicht, weil ich eben
das heißt, nicht wollte. Du bist der hessisches Fossil in Graz.
Quasi, ja, kann man so sagen, ja. Deshalb, ja, klinge ich wahrscheinlich so, wie ich klinge.
Hörst du das bei deiner Schwester, dass sie anders klingt als du?
Ja, sie hört es nicht. Sie ist auch keine Sprachwissenschaftlerin, sie ist nur Ärztin. Also
naja, dann. Sie kann nur abhören und nicht zuhören.
Genau, richtig. Ich höre das. Ich höre das aber auch. Also ich habe noch einen Stiefbruder, der ist noch jünger, der ist jetzt Anfang 20. Da höre ich es noch viel extremer. Also und das ist ganz interessant, weil wir kommen aus derselben Gegend. Wir sind in der gleichen Gegend aufgewachsen mit derselben Sprache. Es ist immer noch dieselbe Sprache. Wir verstehen uns auch noch. Aber man hört eben, also gerade was die Aussprache betrifft, das hat sich geändert, ja.
Und macht das was mit euch, also diese Selbstverständlichkeiten, weil diese kleinen Irritationen im Alltag, die nicht groß ins Gewicht fallen, aber die doch da sind, jetzt sagen die Neurowissenschaftlerinnen gern, dass das Stirnhirn, also der präfrontale Kortex, ist dazu da, um zu überprüfen, ob eh noch alles normal ist und wenn alles ungefähr so passt, wie man es vorausberechnet, dann ist man ruhig. Und sobald irgendeine Unebenheit auftritt, weiß man auch nicht genau, was es ist, aber dann wird man mal in einer Alarmstufe 1 versetzt. Mhm. Und Sprache ist ja so, wenn alle dasselbe immer so sprechen, wie man es gewöhnt ist, ist alles okay. Aber wenn eine Kleinigkeit anders ist und selbst wenn man es nicht sofort identifizieren kann, kann das ja auf Kosten des Vertrauens gehen oder der Selbstverständlichkeit im Umgang. Mhm. Beobachtest du sowas?
Also bewusst habe ich es jetzt noch nicht wahrgenommen. Es ist auch immer eine Frage der Perspektive. Also natürlich, wie du sagst, das nehmen auch Nichtsprachwissenschaftler wahr, wahrscheinlich unbewusst. Aber ich denke schon, dass Sprache, die man teilt, ist auch etwas, was einem eine gemeinsame Identität gibt irgendwie. Also würde ich mal behaupten. Und natürlich, wenn man da merkt, da sind Abweichungen. Und wahrscheinlich, wenn du jetzt meine Schwester und mich reden hören würdest, ist es nicht gegeben, dass du unbedingt hörst, dass wir anders klingen. Aber ich denke schon, so in der Face-to-Face-Kommunikation kriegen wir das schon mit. Es hat jetzt noch nicht irgendwie größere Irritationen gegeben, aber das ist natürlich schon ein Aspekt. Also das wird nicht unbedingt bewusst wahrgenommen, auch nicht angesprochen, nicht thematisiert. Aber es kann natürlich irgendwie dann zu Irritationen führen.
Jetzt bist du in der Phonetik gelandet, als Sprachwissenschaftlerin. Angefangen hast du einfach nur als jemand, der gern möglichst weit weg von zu Hause studieren möchte, aber nicht im echten Ausland, sondern nur im komischen Ausland.
Mhm, genau.
Wie landet man dann bei der Phonetik? Wenn man in die Sprachwissenschaft kommt, dann ist das quasi der Katzentisch. Wenn man als Letzter hinkommt, muss man die Phonetik machen.
Oder? Das dürfen meine Studenten jetzt nicht hören.
Oder das war eine Wahl von dir?
Es war tatsächlich eine Wahl. Also interessanterweise, es war so, dass ich immer irgendwie ein Interesse für Aussprache hatte. Konnte das aber nie jetzt einem bestimmten Wissenschaftsbereich zuordnen. Und zu Beginn meines Studiums, ich habe Englisch und Deutsch studiert, da sind Einführungslehrveranstaltungen in die Phonetik verpflichtend. Die habe ich auch brav besucht, fand sie ganz schrecklich. Ich fand das wirklich das Langweiligste auf Erden. Ich habe gedacht, gut, Lisa, das machst du jetzt und danach aber nie wieder. Und dann habe ich...
Redest du mit dir in der dritten
Person? Ja, tatsächlich. Ich weiß ja nicht, wer das nicht macht, aber ich mache das. Und wir waren uns da relativ einig und habe dann aber so Mitte, Ende meines Studiums festgestellt, als es darum ging, meine Diplomarbeit zu schreiben, dass wenn ich mir Aussprache anschauen möchte und damit arbeiten möchte, da komme ich um die Phonetik nicht drum herum. Und habe mich dann da ein bisschen mehr drauf eingelassen. Hier sind auch eine Professorin, die dann auch später die Betreuerin meiner Doktorarbeit war, die da sehr unterstützend tätig war und gezeigt hat, es ist gar nicht so langweilig, wie du dachtest.
Hatte das so formuliert oder war sie, nee, sie nur war sanft hinführend?
Sanft hinführend, würde ich sagen, ja. Ja, und da bin ich dann in der Phonetik gelandet. Ich bin keine ausgebildete Phonetikerin. Also man kann Phonetik auch studieren tatsächlich als Fach. Das habe ich leider nicht gemacht. Also wenn ich mich nochmal umentscheiden könnte, das würde ich jetzt wahrscheinlich machen.
Weil, vielleicht im Seniorenstudium.
Zum Beispiel, ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Also. So bin ich dann in der Phonetik gelandet. Ja. Ist leider ein Fach, leider, oder ein Bereich in der Sprachwissenschaft, so zumindest mein Eindruck, dass ich jetzt nicht der allergrößten Beliebtheit bei Studierenden erfreut, also wie es bei
immer,
mir war.
Immer diese Euphemismen, wenn man es mit Akademikerinnen zu tun hat.
Ja, ich hab die Befürchtung, wenn meine Studenten das hören, dann denken die sich auch, ja, was besuche ich denn, die Lehrveranstaltung. Ne? Aber ich arbeite darauf hin, dass es beliebter wird und ja.
Also du hältst Vorlesungen in Phonetik. Obwohl du das nicht studiert hast, darfst du das?
Ja, wir sind ja am Institut für Anglistik, das heißt, das sind Einführungs-Pro-Seminare in die Phonetik, englische Phonetik, das darf ich, ja.
Also für die 101-Sachen reicht's?
Das reicht, ja. Also das kriege ich hin. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen Übung, wie das geht. Ja, und Einführungslehrveranstaltung in die Sprachwissenschaft. Also einfach den Studierenden zu zeigen, welche Bereiche gibt es, was ist Sprachwissenschaft, weil das ja auch interessant ist, die meisten, die hierher kommen, Literaturwissenschaft, okay, da kann man was mit anfangen, Kulturwissenschaft auch, also das sind ja unsere Bereiche, Didaktik, ja, aber Sprachwissenschaft, Linguistik wissen die meisten erstmal wenig mit anzufangen. Und da muss man natürlich mal zeigen, um was geht's da, wie wichtig die Phonetik bei dem Ganzen natürlich ist und ja.
Findest du das schade, dass man das in der Schule eigentlich überhaupt nie hört oder nie lernt?
Ich finde es persönlich sehr schade. Also ich habe es in der Schule auch nicht gehört. Ich habe auch mein Studium angefangen und musste dann Linguistik-Lehrveranstaltungen besuchen und habe gedacht, okay, was könnte das sein, weil ich es auch nie gehört habe. Finde ich schade, weil Sprache ist ja wirklich was, was omnipräsent ist, ob das jetzt gesprochene Sprache ist, geschriebene Sprache. Und natürlich vielleicht den Studenten auch zu vermitteln, auch das kann wissenschaftlich betrachtet werden und da gibt es unterschiedliche Bereiche. Finde ich schon schade, dass das nicht gemacht wird. Also wenn ich noch Lehrerin wäre an der Schule, würde ich dann...
Könnten aber, Sie die Kinder dann was gefasst machen?
Die studieren dann alle Phonetik.
Können alle im Kepler-Gymnasium mal tief durchatmen und die Ferien genießen.
Ja, richtig.
Du hast es schon erwähnt, bei dir ist am Gymnasium Hochdeutsch, wie man so sagt, unterrichtet worden. Ich war in einer Bubenschule, wo an den Art angeschlossen war, wo viele Buben vom Land gekommen sind. wo die ersten Aufsätze in Deutsch so geschrieben waren, wie zu Hause gesprochen worden ist. Also die haben teilweise bittere Tränen geweint, wie ihnen mitgeteilt worden ist, dass das, was sie für Deutsch halten, nur am Rande damit zu tun hat.
Das ist traurig.
Aber es hat auf jeden Fall wertvoller gegolten, diese Sprache zu beherrschen und als Vornehmer und vor allem als Karrierefördernder im Nachkriegsösterreich, und in Deutschland wird es wahrscheinlich nicht anders gewesen sein. Das heißt, man hat auf jeden Fall versuchen sollen, sie möglichst dialektfrei auszudrücken, damit man besser in die moderne oder gegenwärtige Gesellschaft passt. Damit nicht sofort klar ist, wo man herkommt, weil halt das Ländliche so einen schlechten Ruf gehabt hat. Das hat sich jetzt nicht ins Gegenteil gekehrt, aber es gibt so eine komische und teilweise ungünstigerweise sogar so heimattümelnde Bewunderung für Dialekt und Mundart, wo dann gern getan wird, das sei das wertvollere, ursprünglichere, authentischere, das ja nicht verloren gehen darf. Jetzt sterben aber die ganze Zeit Sprachen, und eigentlich ist es ja egal, in welcher Sprache man sich miteinander unterhält, Hauptsache man versteht sie miteinander. Wie sieht denn das die Sprachwissenschaft, dieses Streicheln, Hegen und Gießen von komischen Mundarten?
Ja, also generell ist es problematisch, also auch aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive, Sprachen, Dialekten, regionalen Varietäten in Kategorien einzuteilen. Das eine ist besser als das andere. Also eben diese etwas veraltete Meinung, dass Hochdeutsch oder Standarddeutsch das Ultimative ist, was jeder sprechen kann und sprechen muss, um beruflich erfolgreich zu sein und so weiter, das ist schwierig, weil Sprache besteht nun mal aus nicht nur aus Standard, sondern aus diesen ganz vielen verschiedenen Dialekten. Und von daher, also generell dieser Trend in die Richtung, wie du eben gesagt hast, dass man das pflegt, dass man Dialekte pflegt und schaut, dass sie nicht aussterben, früher oder später werden sie wahrscheinlich nicht aussterben, aber sie werden sich verändern. Also da kann man pflegen, wie man will, das passiert einfach. Finde ich per se nicht schlecht, also weil es auch ein Teil von Sprache ist und ein Teil von kulturellem Verständnis. Aber ich finde es immer schwierig zu sagen, eins ist besser als das andere. Also natürlich dann nur zu sagen, ich weigere mich Standard zu sprechen, weil ich Dialektsprecher bin und ich möchte, dass diese Tradition weiterlebt, auch problematisch, weil es ja durchaus mal eine Situation geben kann, wo dein Gegenüber diesen Dialekt oder dich, deine regionale Varietät nicht versteht. Lisa mit 19 nach Graz, schwierig. Also dann muss ich natürlich schauen, was ist mein Ziel? Weil mein Ziel, wie du gesagt hast, ist, dass mein Gegenüber mich versteht. Also von daher Dialekte pflegen, Dialekt sprechen, das zelebrieren, ja, auf jeden Fall. Aber aufpassen, dass es nicht zu stark in die eine oder in die andere Richtung geht. Weil wenn man natürlich jetzt auch, was ja auch noch wichtig ist, wenn man mit jemandem sich unterhält, der jetzt Deutsch als Zweitsprache hat, kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass der jetzt einen bestimmten regionalen Dialekt gelernt hat und den versteht. Also da muss ich ja auch in der Lage sein, auf diese Person eingehen zu können und vielleicht dementsprechend auch meine Aussprache anzupassen. Also da.
Weil da gibt es ja viele verschiedene Aspekte, aber zwei herausgegriffen vielleicht. Das eine ist, dort wo die Dialektbefürworter und Befürworterinnen politisch stark sind, schauen die, dass das eine weitere Amtssprache wird und eine Unterrichtssprache. Was für eine Sprache, die vielleicht schön ist und interessant ist und vielfältig ist, aber im Alltag nur noch mit Beatmungsgeräten am Leben gehalten werden kann, eigentlich eine ziemliche Fleißaufgabe ist und eigentlich auch für die Leute, die das lernen, immer so ein bisschen ein Hindernis darstellt im Alltag. Und andererseits, indem du ja Englisch und Deutsch gut kannst, der André Heller hat das schon in den 70er Jahren gesagt, und man sieht es natürlich überall im Hip-Hop beispielsweise, dass gewisse Dinge so lautmalerisch nur gut auszudrücken sind, dass man da mit der Hochsprache kaum weiterkommt oder sehr oft an seine Grenzen stößt. Also der Wiener Dialekt und auch der Steirische, aber der Wiener ist, weil halt Wien als einzige Stadt in Österreich, wenn man so will, halt eine andere Tradition hat. Aber naja, in Graz, das ist die zweitgrößte Stadt, die viel kleiner ist, aber da haben sich die Leute halt immer bemüht, nicht so zu klingen wie Graz Umgebung oder wie die Ost- und West- und Obersteiermark, und deshalb ist das so eine komische, verschliffene Mundart oder eigentlich ist das Grazer Steirisch so schlampig. Also da gibt es ja ganz wenige Idiome und lustige Dialektausdrücke wie in anderen Gegenden, sondern das ist halt so ein Konglomerat von Zugereisten, die nicht mehr so klingen wollten wie die Gegend, wo sie herkommen. Also jetzt sehr jetzt ausgedrückt. Und in Wien gibt es halt im Wiener Dialekt, den ja auch nur ganz wenige Menschen mehr sprechen in Wirklichkeit, so derartig saftige Ausdrücke, das wird man Hochdeutsch kaum hinkriegen. Also einfaches Beispiel für viele, es ist für fehlsichtig sein, heißt in Wien Schasaugert.
Okay.
Mhm. Und das ist halt deutlich kräftiger im Ausdruck als fehlsichtig.
Ja, ist relativ kräftig im Ausdruck, ja. Das ist schön umschrieben.
Das heißt, einerseits ist es eine politische Angelegenheit, das durchzusetzen, andererseits verliert man ja wirklich was, wenn man das nicht pflegt. Wie ist denn da der nicht nur diplomatische Zugang der Sprachwissenschaft, den du schon formuliert hast, sondern wie macht man das in der Praxis als Sprachwissenschaftlerin? Oder weichst du dem aus, weil du in die Phonetik gehst?
Ich weiche dem erstmal aus, tatsächlich. Aber natürlich kann man sich auch als Phonetiker oder Phonetikerin mit bestimmten Dialektmerkmalen befassen, also auf lautlicher Ebene. Wie unterscheidet sich das jetzt vom Standard beispielsweise? Aber wir machen da jetzt, also was die Bewertung betrifft, keine Unterschiede, aber es muss natürlich, wenn ich eine Studie plane und sage, ich möchte mir bestimmte Aussprachemerkmale anschauen, muss ich natürlich ganz klare Kriterien haben, was für Sprecher und Sprecherinnen das sein sollen, die mir Sprachmaterial produzieren. Also soll das der Urwiener sein, der als einer der letzten Dialektsprecher überlebt hat, oder ist das der Grazer Geschäftsmann, der mehr dem Standard zugewandt ist? Also ohne da jetzt eben eine Wertung einfließen zu lassen, aber das macht einen Unterschied. Also diese, auch ob jemand bidialektal ist, also es gibt es ja auch, es gibt ja nicht nur zwei unterschiedliche Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, sondern eben auch unterschiedliche Dialekte sprechend, das ist ja auch eine Form der Zweitsprachigkeit. Und für uns, also für wenn es darum geht, sich Aussprache anzuschauen, sind das natürlich alles Kriterien, die man vorher definieren muss. Aber für mich ist das mit keiner Wertung verbunden. Also das
wäre ein gutes Stichwort, um auf der Dissertation zu sprechen zu kommen. Wir haben es am Anfang kurz erwähnt, oder ich habe es am Anfang kurz erwähnt, und im Intro haben wir ein bisschen damit gespielt. Da spielt Arnold Schwarzenegger eine große Rolle, und da hast du eben eine solche Studie designen müssen. Mhm. Wie gehst du da vor, wenn du eine sprachwissenschaftliche Studie designst, in dem Fall um das Thema deiner Dissertation abzuarbeiten?
Wie du schon gesagt hast, mein Proband war Arnold Schwarzenegger, der von seinem Glück im Übrigen noch nichts weiß.
So, hast du ihn nicht kontaktiert oder hat er nicht geantwortet?
Ich habe ihn versucht zu kontaktieren, er hat noch nicht geantwortet. Also wenn er das hier hören sollte, dann er ist herzlich eingeladen.
Ja, aber der ist ja alle naslang irgendwann nochmal in der Steiermark.
Ist richtig, aber das sagt mir vorher niemand und meistens verpasse ich es dann. Also sonst wäre es schön gewesen, ihn dann tatsächlich auch als Sprecher einzuladen. Mhm. Das war aber nicht der Fall. Das heißt, warum habe ich Arni ausgewählt? Erstmal neben der Tatsache, dass er eben sehr bekannt ist.
Also der ist ja so nahe.
Dass geworden, ich ihn Arni dass bin. Ja, wir sind per Du, Spitzname, alles. Also das war ist jetzt die letzte.
Und wie sagt er zu dir?
Das weiß ich noch nicht so, das würde ich ja gerne wissen, aber. Er ist eben eine Person des öffentlichen Lebens und mein Interesse lag erstmal darin, die Entwicklung, Veränderung von Aussprache über einen ganz langen Zeitraum mir anzuschauen. Mhm. Und das habe ich auch gemacht, knapp 40 Jahre. Das ist insofern erstmal interessant, dass man sagt.
Also jetzt 40 Jahre seines Lebens.
Seines Lebens, nicht mal. Ja, nein, da bin ich noch nicht.
Dein Leben dauerte noch gar nicht so lange.
Das wäre jetzt auch ein Problem gewesen. Arni hat sich da angeboten, eben diese Langzeitstudie durchzuführen. Normalerweise, wenn Langzeitstudien sind ja auch in der Sprachwissenschaft, aber auch in anderen Bereichen insofern beliebt, als dass sie einem eben die Möglichkeit geben, Entwicklungen über einen langen Zeitraum sich anzuschauen. Mhm. Hätte ich diese Studie jetzt from scratch geplant, also von ganz Anfang, hätte ich tatsächlich ein Studiendesign entwickeln müssen für 40 Jahre. Jetzt bin ich 33, war damals 30, das heißt erstmal bis ich 70 bin, wäre ich mit Forschung beschäftigt gewesen.
Was ja eigentlich für viele Forschungskarrieren schön klingt, so lange alimentiert zu sein und sie nichts mehr einfallen lassen zu müssen.
Ganz richtig, ja, das wäre der positive Aspekt gewesen, realisierbar schwer. Es gibt solche Langzeitstudien, aber es ist einfach es hat praktische Gründe. Also jemanden über einen langen Zeitraum zu beobachten, regelmäßig Aufnahmen zu erstellen, das hängt natürlich davon ab, ist diese Person überhaupt bereit, so lange in der Studie teilzunehmen, das kostet Geld. Also es muss mir ja jemand finanzieren, aus Spaß an der Freude mache ich es dann auch nicht. Mhm. Und das sind praktische Gründe, die erstmal dagegen sprechen, so eine wirkliche Langzeitstudie zu machen. Und in dem Fall ist es dann durchaus von Vorteil, wenn man mit Material arbeitet, was schon da ist. Jetzt ist Arni mein Lieblingssteirer, gibt extrem viele Interviews, Filmausschnitte, Reden. Das ist alles Material, was ich jetzt als Sprachwissenschaftlerin, als Phonetikerin verwenden kann und mir das dann dementsprechend anschauen kann. Der Ursprungsgedanke war eben, sich jetzt mal wirklich anzuschauen, was ist mit seiner Aussprache los. Also gerade weil ja auch häufig gesagt wird, hat er seine Muttersprache verlernt, sein Deutsch klingt so komisch und
ist ja so.
Ja, ist es
aber,
so.
Aber deshalb bist du auf die Idee gekommen oder ist es leichter, eine Dissertation zu pitchen, wo Arnold Schwarzenegger draufsteht?
Retrospektiv ja, war aber mir damals noch nicht so wirklich bewusst. Also Ich habe gedacht, ja Gott, das ist ja eine Fallstudie dann auch. Also normalerweise, oder was man häufig macht, sind eben Gruppen von möglichst vielen Sprechern untersuchen, auch allein aus dem Grund, um zu schauen, ob bestimmte Features deckungsgleich sind, ob bestimmte Entwicklungstendenzen häufiger vorkommen, ist bei einer Fallstudie schwierig. Also das heißt, alles, was ich da jetzt beobachtet habe, lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf andere Sprecher umlegen. Mhm. Aber es ist so ein Startpunkt, um da quasi zu schauen, gut, das und das habe ich beobachtet, wie schaut das dann bei größeren Sprechergruppen auf. Aber generell, wenn man Arnold Schwarzenegger auf der Dissertation stehen hat, kann das auch von Vorteil sein.
Wie geht man da jetzt vor? Was machst du genau? Du hast jetzt Arnold Schwarzenegger als Fallstudienobjekt gekürt und das ist durchgegangen bei der Dr. Mutter,
sagt ja, man. Also sagt in Deutschland Mutter? Sagt man Dr. Mutter, das habe ich hier noch nie gehört.
Mhm, ja, aber ich habe mir das jetzt hergeleitet, aber wie sagt man dann die Frau Dr. Vater?
Die Frau Dr. Mutter, würde ich mal sagen. Also die Betreuerin meiner Dissertation.
Ach so, da.
Ja, genau. Die hat das abgesehen.
Darum schreibt man das.
Ja, genau.
Die Frau, die so sanft Richtung Phonetik.
Ganz richtig, ja.
Wie sagt man, genatscht hat.
Ja.
Und wie gehst du dann weiter vor? Dann hast du die Erlaubnis und das wird dann soweit finanziert?
Genau, also finanziert insofern, als dass ich diese Anstellung hatte. Das heißt, im Rahmen dieser Anstellung konnte ich dann an meiner Dissertation arbeiten. Und natürlich das Erste, wenn man dann das Objekt seiner Forschung gekürt hat, ist dann nach Material zu suchen, also Sprachmaterial. Klingt wahrscheinlich jetzt einfacher, als es dann letztendlich ist, weil das muss in Anführungszeichen sauberes Material sein.
Was ist sauberes Material in deinem Fall?
Das ist Material,
wo er nicht flucht.
Das ist mir völlig egal. Also der kann fluchen, wie er will. Sauber in dem Fall meint, dass das Aufnahmen sind, die wenig Hintergrundgeräusche haben. Gerade in Interviewsituationen beispielsweise, wo man wenige Sprecher Überlappungen hat. Das heißt, dass ich mich auf seine Aussprache konzentrieren kann. Das wäre in dem Fall sauberes Material. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal zu schauen, was gibt es, was darf ich benutzen, also alles darf ich auch nicht benutzen. Und welches Material bietet sich dann tatsächlich an, um damit zu arbeiten. Und damit habe ich relativ lange verbracht. Also ich glaube, ich habe das erste halbe Jahr meines Dissertationsprojektes damit verbracht, Ani anzuhören in Interviews und bei Reden und Filmausschnitten.
Film schauen wahrscheinlich.
Film schauen, genau. Also meine Familie hat auch gedacht, okay, was machst du da? Dafür wirst du bezahlt? Ja, werde ich. Also erstmal so aussondieren, was gibt es, was kann ich verwenden? Und dann schaut man halt, dass man das Material zusammensammelt. In seinem Fall ja auch nicht, also Deutsch und Englisch. Das heißt, ich brauchte deutsches und englisches Material. Ab einem bestimmten Zeitpunkt auch herausfordernd, weil er irgendwann, das hat man vielleicht so mitgekriegt in den Medien, nach einer Zeit sich in Anführungszeichen geweigert hat, Deutsch zu sprechen, beziehungsweise auch in vielen Interviewsituationen in Österreich auf Deutsch interviewt worden ist. Also der Interviewer hat Deutsch gesprochen, er hat aber auf Englisch geantwortet.
Aber hat das Gründe gehabt, weil er da gerade politische Karriere in Amerika machen wollte und wenig auf Deutsch sprechen wollte, um sehr amerikanisch zu wirken, oder ist ihm da Österreich auf die Nerven gegangen?
Welche Gründe es genau hat, weiß ich nicht, aber vorstellen kann ich mir, dass das wieder mit Identität zu tun hat. Er ist es gewöhnt, Englisch zu sprechen. Er hat auch mal in einem Interview gesagt, das war 2014, 15, dass er sich wohler fühlt, wenn er Englisch spricht. Klar irgendwie, weil er redet den ganzen Tag Englisch, hat mit englischen Sprechern zu tun. Das könnte ein Grund sein, aber es kann natürlich auch politische Gründe sein oder einfach nur cool sein. Kann natürlich auch, also ja. Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß nicht, wo ich angefangen habe.
Naja, dass er irgendwann einmal begonnen hat, lieber Englisch zu sprechen als Deutsch.
Genau, ja. Und deswegen war es dann schwierig, gerade so die letzten 5 bis 10 Jahre Sprachaufnahmen auf Deutsch zu finden. Also damit habe ich mich dann die erste Zeit beschäftigt. Dann wurden die kategorisiert. Und dann habe ich bestimmte Sprachausschnitte zusammengeschnitten für eine Perzeptionsstudie.
Das ist jetzt noch einmal genau was?
Das ist
noch einmal, sondern erstmals genau was?
Ja, das ist eine Studie, wo ich mir angeschaut habe, wie Ani in seiner Muttersprache, also Deutsch oder Österreichisch, wie immer man es nennen mag, wahrgenommen wird hinsichtlich der Muttersprachlichkeit. Also ob er noch als echter Muttersprachler wahrgenommen wird.
Gut, aber da kann man gerade heraus sagen, nein. Und dann ist die Dissertation fertig, aber sehr kurz.
Sehr kurz wäre das gewesen. So dachte ich auch. Ich dachte auch am Anfang, das funktioniert nicht mit dieser Perzeptionsstudie. Aus dem Grund, weil wir kennen natürlich Ani. Also wir wissen, wie er klingt. Das würde ich jetzt mal den meisten Österreichern und Österreicherinnen unterstellen. Bei der Studie war es aber wichtig, dass die Hörer und Hörerinnen nicht wissen, dass es Arnold Schwarzenegger ist, weil das natürlich die Wahrnehmung beeinflusst.
Aber wie kriegt man das hin, wenn jemand eine so prominente Stimme und ein so prominentes Idiom hat, dass man das verkleidet? Und dann pitcht man ihn auf Schlumpf Tonhöhe.
Ja, das wäre eine mögliche Herangehensweise gewesen. Aber was ich versucht habe, und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es funktioniert, die Sprachaufnahmen waren erstmal sehr kurz. Mhm. Also es waren natürlich nicht nur Aufnahmen von Ani, sondern auch von anderen Sprechern, also bilinguale Sprecher, österreichisch-englische Sprecher und einsprachige Kontrollsprecher, also österreichische Sprecher, die keine Zweitsprache sprechen. Das heißt, man hatte schon mal viele verschiedene Sprecher. Mhm. Und eben die einzelnen Sprachaufnahmen waren zwischen 2 und 5 Sekunden lang, was relativ kurz ist. Also wahrscheinlich auch, was das dann gezeigt hat, zu kurz, um gleich identifizieren zu können, wer der Sprecher ist. Mhm. Es gab in der Ursprungsprobanden, Probandinnengruppe, ich weiß es nicht mehr genau in Zahlen, zwischen 5, 6, glaube ich, die ihn identifiziert haben, die gesagt haben, das ist ja Ani. Die wurden natürlich dann rausgenommen, also die Antworten habe ich nicht gezählt. Alle anderen haben ihn tatsächlich nicht identifiziert. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Aufgabe war einfach nur, hören Sie sich diese Sprachbeispiele an. Ist das ein Muttersprachler, ein deutscher Muttersprachler und wie muttersprachlich klingt er? Das heißt, da wurde nicht über die Identität der Sprecher gesprochen. Es wurde nicht gesagt, es kann interessant sein, welche Identitäten die Sprecher haben, sondern das war einfach ein experimentelles Setting. Das kann auch dazu beigetragen haben, dass er nicht von allen...
Aber wenn man den Sprecher nicht identifizieren kann, kann man die Muttersprachlichkeit, was immer man darunter versteht, weil da verstehen ja verschiedene Menschen verschiedene Sachen darunter, das kann man feststellen.
Ja, und das ist genau der Punkt. Also, dass man den Sprecher nicht kennen muss. Ich muss ihn nicht sehen. Es reichen sogar weniger als 2 Sekunden tatsächlich. Das zeigt die Forschung, um mir eine Meinung zu bilden. Und das ist in dem Fall tatsächlich eine Meinung, ist das ein Muttersprachler oder nicht? Alleine auf Aussprachekriterien. Ich habe auch Beispiele genommen, wo jetzt keine grammatikalischen Fehler waren, wo man sagen könnte, das war jetzt nicht so ganz korrekt, das ist vielleicht kein Muttersprachler, das waren schön in Anführungszeichen gesprochene Sätze, ohne Fehler, ohne, wie sagt man, also keine Pausen. Und anhand nur der Aussprache kann man feststellen, ist jemand Muttersprachler oder nicht.
Aber wenn man jetzt wieder das tief oststeirische und das vorarlbergerische hernimmt, zwei Menschen, die in ihrem Dialekt streng sprechen und aber beide der Meinung sind, sie sind deutschsprachig. Mhm. Was ist denn da das Muttersprachliche?
Das ist eine gute Frage. Also das ist auch eine Frage, mit der sich die Wissenschaft tatsächlich beschäftigt. Was ist das Kriterium für Muttersprachlichkeit? Es ist immer eine Perspektivensache. Also der Vorarlberger wird sich als Muttersprachler bezeichnen. Der vorarlbergische Hörer, der dieser Person zuhört, wird auch sagen, das ist ein Muttersprachler. Die Person, die in Hamburg aufgewachsen ist und den Vorarlberger reden hört,
wird glauben, der ist in Not.
Richtig. Wird wahrscheinlich tendenziell eher sagen, könnte, weiß man nicht so genau. Das heißt, Muttersprachlichkeit ist auch abhängig oder stark beeinflusst von der Person, die zuhört. Also auch von dem eigenen sprachlichen Hintergrund. Ich hatte beispielsweise in meiner Studie 2 Hörergruppen. Eine waren einsprachige österreichische Hörer, die keine Zweitsprache gesprochen haben. Die andere waren bilinguale Hörer, also Erstsprache Deutsch, Österreichisch, Zweitsprache Englisch. Und da hat man ganz klare Unterschiede hinsichtlich der Bewertung von Muttersprachlichkeit gesehen. Also die bilingualen Sprecher waren tendenziell weniger dazu geneigt, jemanden als nicht muttersprachlich einzustufen. Und genau derselbe Sprecher ist von der anderen Gruppe als eindeutig muttersprachlich eingestuft worden.
Diese Unterscheidung, ist die davon beeinflusst, ob man selber mehrere Sprachen spricht oder nur eine?
Welche Entscheidung?
Ob die Leute bilingual oder einsprachig sind.
Ist die Vermutung.
Also wenn man selber Englisch-Deutsch einigermaßen gut spricht und halt das eine oder das andere für wahrscheinlich erhalten kann, dann ist das Spektrum breiter.
Also Vermutung ist, und das zeigt auch die Forschung, dass natürlich Menschen, die selber eine Zweitsprache sprechen, Kontakt mit anderen Muttersprachlern oder Nicht-Muttersprachlerinnen haben, eine andere Wahrnehmung, einen anderen Zugang zu Aussprache, Akzent haben im Vergleich zu den Sprechern und Sprecherinnen, die eben in ihrem Erstsprachenumfeld sind, die eben keinen Kontakt zu Nicht-Muttersprachlern oder fremdsprachlichen Akzenten haben. Das natürlich spielt eine Rolle definitiv. Also deshalb ist auch die Frage, was ist Muttersprachlichkeit, ist relativ schwer zu beantworten. Man kann natürlich ganz unten starten und sagen, ein Muttersprachler oder die Muttersprache ist die Sprache, die ich von Geburt an erlerne. Punkt. Ob die jetzt von anderen als muttersprachlich wahrgenommen wird oder ob sich diese Sprache verändert, und das tut sie ja im Laufe der Zeit, würde dann diese Definition nicht mit einfallen.
Du bist in der akademischen Forschung und im politischen Aktivismus, aber Muttersprache ist ein sehr starkes Propagandainstrument. In Österreich spätestens seit Mitte der 80er Jahre als politisches Programm am rechten politischen Spektrum. Aber das geht mittlerweile weit in sogenannte, in die politische Mitte hinein, dass Parteien fordern vor Wahlkämpfen, dass Leute, die nicht in Österreich geboren und aufgewachsen sind, dass die gefälligst Deutsch lernen, wenn sie bei uns bleiben wollen oder akzeptiert werden wollen und sie haben sie zu integrieren. Und als Maßstab der Integration wird sehr gern die Sprache herangenommen. Was ist denn, das sind ja eigentlich vollkommen untaugliche Kriterien, das weiß man eh, das ist natürlich Politik und Propaganda, aber wahrscheinlich ist nicht nur alles Unsinn, weil ich kenne ja auch Leute, die zugewandert sind, für die es schon sehr viel angenehmer ist, dass sie Deutsch sprechen können. Und ich kenne eine Frau, die sehr viel besser Deutsch sprechen kann als viele Menschen, die in Österreich aufgewachsen sind und die Grammatik viel besser kann als ich. Also die kann Dinge erklären in der deutschen Grammatik, von denen ich noch nie gehört habe oder die ich nicht so erklären könnte. Mhm. Das heißt, wie wichtig ist denn die Sprache jetzt abseits von rechter Polemik tatsächlich für Menschen, die in einem anderen Land leben und arbeiten müssen?
Ich würde oder sagen, wollen? Ja, wollen. Also ist ja auch noch ein Unterschied, müssen und wollen. Sehr wichtig. Und zwar für das eigene Dasein. Also Sprache ist nun mal das, womit wir durchs Leben kommen irgendwie. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man kommt in ein Land und man spricht die Sprache, beherrscht die Sprache gar nicht aus irgendwelchen Gründen, das passiert ja leider sehr häufig, dann ist man erstmal mit einem großen Problem konfrontiert. Also da reden wir noch gar nicht davon, einen Job zu finden, sondern da geht es um ganz alltägliche Sachen, in den Supermarkt zu gehen, zur Bank, Bürokratie, sind wir auch ganz weit dabei, weit vorne. Das ist alles nicht möglich. Das heißt, das eigene Leben zu meistern, ist die Sprache wichtig, die Sprache zu beherrschen. Da ist aber auch wieder dann der andere Punkt, wie wichtig, bis zu welchem Kompetenzlevel muss ich die Sprache können? Mhm. Das heißt, reicht es, um die alltäglichen Probleme zu bewältigen, meine Sprache, oder muss ich bestimmte Aspekte meiner Sprache, ob das jetzt Lesen ist, Hörverstehen, Schreiben oder Aussprache, verbessern, um besser klarzukommen? Generell zu sagen, dass jeder die Sprache zu 100% beherrschen muss, ist Blödsinn, weil das tun du und ich nicht. Also wie du gesagt hast, du wirst bestimmte grammatikalische Phänomene schlechter erklären können als jemand, der Deutsch jetzt gerade lernt. Gilt dasselbe für mich. Aber man muss für sich selber natürlich schon ein Level finden, dass man sagt, gut, hier, ich fühle mich wohl, ich kann mich verständigen und ich finde mich in meinem Leben zurecht.
Ich habe Leute in Berlin kennengelernt, die nicht aus Deutschland sind, sondern aus verschiedenen Ländern, Frankreich oder Belgien oder England, und die leben halt dort und arbeiten. Und die denken überhaupt nicht daran, Deutsch zu lernen, weil in ihrem Umfeld eh alle Englisch sprechen. Und die Leute, die da aus Deutschland kommen und Deutsch als Muttersprache haben, auch Englisch sprechen. Die finden das dann vielleicht eh cooler, wenn sie Englisch sprechen mit ihren Freunden und Bekannten. Dort ist das ja vollkommen bedeutungslos.
Ja, ist es. Also das ist, wie gesagt, das ist, wenn das Leben funktioniert, warum nicht? Hat natürlich auch mit der Community zu tun, in der ich mich bewege. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt nach in die USA gehen würde und würde mich in einer deutschen Community einfinden, könnte jetzt vielleicht nicht so gut Englisch sprechen, dann wäre natürlich das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, die Sprache zu lernen, vergleichsweise gering als jemand, der hierher kommt, nach Österreich oder nach Deutschland oder in die USA, einen Job finden will, Behördengänge erledigen will, jetzt keine Community hat, die die eigene Sprache spricht. Und das kommt ja auch immer darauf an, von welchem sprachlichen Hintergrund man kommt. Als jemand, der aus den USA nach Österreich kommt und der nicht unbedingt Deutsch lernen will, er muss es wahrscheinlich nicht, oder sie, weil jeder spricht mehr oder weniger Englisch. Also das ist immer eine Frage der Notwendigkeit und des Bedarfs der Sprache. Und wie wohl fühle ich mich? Also
ja, und des sozialen Status natürlich.
Absolut, weil, ja, absolut.
Wenn man eh wohlhabend ist und Englisch spricht, ist es
reicht.
Braucht man sich nicht so anstrengen, wie wenn man arm ist und nur
absolut, ja.
Arabisch spricht.
Absolut, ja. Und genau. Und es ist natürlich auch eine Unterstützungsfrage. Das heißt, wie viel Unterstützung bekommen die Menschen? Welches Angebot gibt es da? Können die Menschen das wahrnehmen? Mhm. Also das ist nicht ganz so ohne. Also wenn man jetzt nicht gerade reich ist und Englisch spricht, dann kann das problematisch sein. Die meisten wollen die Sprache ja auch sprechen. Also natürlich, es gibt Ausnahmen, aber man muss sich auch überlegen, aus welchen Gründen man in ein Land geht. Ist das, weil ich da einen Job habe, weil ich da mir was aufbauen will, oder ist es, weil ich muss? Und ich habe noch ganz viele andere Probleme, die ich angehen muss. Mhm. Und da kann ich mich jetzt nicht zweimal die Woche in einen Sprachkurs setzen, weil es gibt dann auch andere Sachen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Also das spielt alles mit ein.
Ja, kommen wir zurück auf Arnold Schwarzenegger, bei dem, glaube ich, beides, soweit ich ihn biografisch in Erinnerung habe, ein bisschen gegolten hat. Der ist weggegangen in ein anderes Land, nicht weil er müssen hat, aber weil er wollte, aber um diese Karriere zu machen, die er machen wollte, hat er auch müssen. Mhm. Und in dieses andere Land ist er gekommen mit sehr rudimentären Englischkenntnissen.
Richtig, ja.
Er wird wahrscheinlich ganz tadellos talerisch gesprochen haben. Das wird schon funktioniert haben. Und dann ist diese Sprachmischung herausgekommen, die wir heute kennen und die du untersucht hast. Mhm. Wie ist denn das vonstatten gegangen? Was ist da passiert? Hast du das auch untersucht?
Was mit seiner Sprachentwicklung passiert ist. Also wie du gesagt hast, das ist natürlich alles anekdotisch. Also das sind Informationen, die ich mir erlesen habe, ohne mit ihm gesprochen zu haben, leider. Aber wie du gesagt hast, also er ist in die USA ausgewandert mit Schulenglisch, wenn überhaupt, also ein paar Jahre Englisch in der Schule gelernt. Ich habe seine Autobiografie gelesen. Da schreibt er, dass die englische Sprache, das zu lernen, sehr herausfordernd war für ihn am Anfang. Und zwar insbesondere die Aussprache tatsächlich. Also er war sich am Anfang der Tatsache bewusst, Aussprache lernen ist sehr schwer. Das hat er dann irgendwann mehr oder weniger geschafft. Aber natürlich mit dem Erfolg, der dann in den darauffolgenden Jahren gekommen ist, ist seine Sprache oder die Tatsache, dass er eben nicht klingt wie ein Muttersprachler im Englischen, auch zu seinem Markenzeichen geworden. Das heißt, er hat dann auch irgendwann nicht mehr die Notwendigkeit gesehen, aktiv, proaktiv an der Aussprache zu arbeiten, weil das ist das, womit wir und auch andere Menschen auf dieser Welt Arnold Schwarzenegger in Verbindung bringen. Das heißt, er hat am Anfang natürlich für seine Filme, die mussten dann sogar mit Untertiteln versehen werden oder synchronisiert werden, weil sein Englisch so schlecht war tatsächlich. Er hat dann dementsprechend daran gearbeitet, er hat auch Sprachtraining gemacht. Aber irgendwann hat er ein Level erreicht, wo er selber gesagt hat, und das habe ich auch in einem Interview gelesen, mich verstehen die Leute. Also ich kann mich verständigen, die Art und Weise, wie ich spreche, erfreut sich offensichtlich großer Beliebtheit und da bleibe ich jetzt. Also das ist so seine Entwicklung zumindest, was das Englische betrifft. Die deutsche Aussprache, das hat sich dann so parallel entwickelt. Also das ist was nicht so wirklich viel diskutiert worden ist. Aber natürlich ist es so, wenn jemand in einem Zweitsprachenumfeld lebt, die Zweitsprache als primäres Kommunikationsmittel hat, dass sich das auf die Erstsprache auswirkt. Das heißt, wenn er Deutsch, Österreichisch spricht, klingt er nicht mehr wie jemand, der jetzt noch in Thal lebt. Und das hat unter anderem auch mit den Einflüssen der Zweitsprache auf die Erstsprache zu tun, dass die auch weniger verwendet wird beispielsweise. Also da ist dann schon einerseits eine bewusste Entwicklung, also was das Englische betrifft, das kann er auch sehr gut benennen. Das kann man nachlesen, was das Deutsche betrifft, nicht so. Aber ja.
Aber da hat er immer in der Öffentlichkeit sehr viel auf seine Mutter gehalten, wird wir regelmäßig mit ihr telefoniert haben. Der hat aber Freunde noch gehabt aus seiner Trainingszeit, aus seiner jungen Zeit, die in Graz gewohnt haben. Die haben alles Grazer Idiom gesprochen. Also das heißt, das hätte er ja nicht verlernen müssen, wenn er regelmäßig mit denen telefoniert, wovon man ja ausgehen kann.
Ja, ist richtig. Auch schwer zu beantworten, weil ich da wenig Einblicke habe. Aber natürlich ist es so, es kommt immer auf die Qualität und Quantität des sprachlichen Inputs an. Das heißt natürlich, je mehr Kontakt ich mit Muttersprachlern habe, also mit Menschen, die meine Muttersprache sprechen, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ich bestimmte Merkmale meiner Muttersprache verliere. Aber trotzdem allein die Tatsache, dass er in einem Zweitsprachenumfeld lebt und tatsächlich mit dem Englischen wahrscheinlich häufiger konfrontiert ist als mit dem Deutschen, allein das reicht schon, auch wenn er jetzt regelmäßig telefoniert hätte, das reicht schon, dass da Einflüsse vorhanden sind. Also das ist auch etwas, was man, selbst wenn einem das bewusst ist, und den meisten Menschen ist es ja nicht bewusst, was man sehr schwer vermeiden kann. Also diesen Einfluss, das sind auch teilweise nur minimale Einflüsse, die man vielleicht noch nicht mal wirklich raushört, aber Einflüsse gibt es. Und das liegt einfach daran, dass wir es nicht abstellen können als Zweitsprachensprecher oder bilinguale Sprecher, dass sich unsere Systeme, Sprachsysteme beeinflussen. Das ist einfach, ist so.
Naja, du kannst das ja offensichtlich sehr gut.
Ich kann das, ja, tatsächlich. Ja, stimmt.
Und du hast erzählt, das war für dich immer faszinierend, anderen Leuten zuzuhören und herauszufinden, wie die reden. Jetzt lernt man Sprache ja wahrscheinlich leichter, wenn man sie auch gern nachahmt. Das hast du aber nie gemacht.
Interessanterweise gar nicht. Wahrscheinlich auch, weil ich mich nicht traue, weil ich immer denke, das hört sich völlig bescheiden an. Ja?
Wird wohl so sein.
Das ist mit Sicherheit so, ich weiß
das. Aber das ist ja in der deutschen Comedy-Landschaft so, wenn die Österreichischen nachmachen, dann machen sie einen Wiener Kaffeehaus-Kellner-Dialekt nach, den vielleicht ein halber Kaffeehaus-Kellner in Volltrunkenheit einmal eine halbe Minute lang gesprochen hat.
Ja, ja, richtig. Ja. Ja, es ist also ich finde das faszinierend, wenn Leute Dialekte imitieren können oder Akzente. Aber das ist irgendwie nie an mich persönlich rangegangen. Also erstens, weil ich es nicht kann, weil ich es nie wirklich versucht habe, aber ja.
Kann man Fremdsprachen oder andere Sprachen leichter lernen, wenn man sie sprachwissenschaftlich analysiert, weil es ist ja natürlich vom Vokabular und der Grammatik und eben der Betonung vom Chinesischen oder Japanischen wird ja erzählt, dass die Betonung so große Unterschiede macht, was ein Wort denn überhaupt bedeutet und ob man jemanden beleidigt oder freundlich anspricht.
Ja, gefährlich.
Ja. Ist es nur genetisch oder kann man sprachwissenschaftlich nachhelfen, wenn jemand eine Sprache lernen möchte?
Ich denke schon. Also je nachdem, aus was für einem Bereich der Sprachwissenschaft man kommt, man hat natürlich ein ganz anderes Bewusstsein für Sprache. Also man ist vielleicht in der Lage, irgendwelche Strukturen oder Regelmäßigkeiten zu entdecken, die jetzt andere nicht entdecken. Also ich würde mal sagen, die Herangehensweise ist eine andere, was es einem vielleicht leichter macht, die Sprache zu lernen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ich als Sprachwissenschaftlerin erfolgreicher bin, wenn es um das Erlernen der Sprache geht, vor allem was die Aussprache betrifft. Also ich lerne vielleicht die Grammatik schneller, ich habe vielleicht schneller ein größeres Vokabular, das mag sein. Aber Aussprache ist so das hat so einen speziellen Status. Also man kann natürlich an seiner Aussprache arbeiten, man kann versuchen, wie ein Muttersprachler zu klingen oder möglichst nah da dran zu kommen. Mhm. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also das ist doch schwer beeinflussbar und da macht es, denke ich, keinen Unterschied, ob du Sprachwissenschaftlerin bist oder nicht.
Jetzt wachsen ja manche Kinder mit Eltern auf, die aus verschiedenen Sprachbereichen kommen. Zweisprachig, sagt man dann dazu. Was ist denn dann die Muttersprache?
Wenn die Kinder von Geburt an zwei Sprachen erlernen, haben sie zwei Muttersprachen. Das ist dann auch nicht die Erst- und Zweitsprache, sondern da ist so, was die Terminologie betrifft, Sprache A und B, weil man es natürlich nicht in eine chronologische Reihenfolge bringen kann. Mhm. Diese Kinder haben dann zwei Muttersprachen.
Ja. Und Arnold Schwarzenegger hat ja Kinder, wenn die Englisch von der Mutter gelernt haben und Deutsch von ihm, wie wird man das dann benennen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, welche Sprache er mit seinen Kindern spricht, ob das nicht vielleicht sogar Englisch ist.
Aber dann können die zwei Englisch.
Ja, richtig. Ja, also wo wir wieder beim Bidialektalismus wären. Das ist eigentlich ein interessantes Phänomen, weil er gibt ja im Prinzip, wenn die Kinder, gehen wir mal davon aus, das ist eine Situation, wo die Kinder keinen anderen Input auf Deutsch bekommen und er redet mit den Kindern Deutsch, dann gibt er natürlich sein Deutsch an die Kinder weiter, was ja schon beeinflusst ist durch das Englisch. Aber wenn die Kinder bilingual aufwachsen, passiert das sowieso. Und das ist eben das deswegen, was ich sage, dass Sprache eben, es gibt nicht Sprache A und B und wie können die klar voneinander unterscheiden und da gibt es keinen Einfluss und die existieren einfach getrennt voneinander, sondern eben auch solche Situationen tragen dazu bei, dass eben Sprecher anders klingen, anders wahrgenommen werden als jetzt Vergleichssprecher, die in Österreich sind und zweisprachig aufwachsen.
Wenn du da in der Steiermark Englisch studiert hast, hast du dich mit dem steirischen Idiom auch beschäftigt?
Jein. Ich bin Deutsche, das ist so. Also ich habe mir, was ich mir tatsächlich angeschaut habe in meiner Diplomarbeit, ist dieser PB-Kontrast, TD-Kontrast bei Schülern. Also ich habe mir angeschaut, wie die Erstsprache, die Zweitsprache, in dem Fall Englisch beeinflusst. Also ob die den TD-PB-Kontrast im Englischen machen können. Ja, das ist so der
Und machen Sie ihn? Also ist das unabhängig, weil es eine neue Sprache ist? Lernen Sie es anders und richtig?
Ganz unterschiedlich. Also ich habe mir eine Sprechergruppe angeguckt, da waren jetzt auch nicht so viele Sprecher drin. Aber es gab da Sprecher, also Schüler, die diesen Kontrast sehr schön gemacht haben im Englischen, im Deutschen gar nicht. Also die haben es tatsächlich geschafft, ein System in Anführungszeichen zu ignorieren, was den Kontrast nicht macht und es im zweiten System zu realisieren. Und dann gab es Sprecher und Sprecherinnen, die weder in der ersten noch in der Zweitsprache den Kontrast realisiert haben. Ganz unterschiedlich.
Und die Dialektausdrücke haben die aber nicht interessiert, so Wörter wie Harl.
Interessiert mich, habe ich aber noch nie wissenschaftlich. Also ich kriege ja immer ganz viel Input diesbezüglich von meinen österreichischen Freundinnen. Sehr viel. Ich habe auch schon ein österreichisches Wörterbuch geschenkt bekommen. Aber wissenschaftlich habe ich mich da noch nicht mit beschäftigt. Also das wäre durchaus auch was, ja.
Und das könntest du dann aussprechen oder würdest du es nur hinschreiben?
Nein, ich würde es nur hinschreiben. Ich schaue mir das an, ja, aber ich spreche es nicht.
Damit kommen wir von den Höhen der Sprachwissenschaft in die banaleren Gefilde der Ankündigungen und Tipps. Das ist im Sommer ein bisschen karger als unterm Jahr. Wir spielen erst ab Ende August wieder Vorpremieren für unsere TV-Shows, die Anfang September in Graz aufgezeichnet werden, an der Uni Graz. Wir spielen am 24. und 31. August in Wien, im Usus am Wasser an der Alten Donau, am 27.8. in der Hölzlmühle in Retz, am 28.8. im Kultursommer Wolkersdorf und am 2.9., also schon im September, in der Kulisse Wien. Am 7. und 8. September werden dann neue Folgen unserer TV-Show an der Uni Graz aufgezeichnet. Tickets gibt es demnächst auf sciencebusters.at. Und dann kommt der pralle Herbst auf uns zu, 15 Jahre Science Busters. Wird es auch ein neues Buch geben mit dem schönen Titel Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, ab Ende September im guten, aber, wie wir gerne betonen, auch schlechten Buchhandel. Die neue Show, die es dazu gibt, zu unserer 15 Jahre Jubiläumssause, wird heißen Planet B und hat am 13. Oktober im Stadtsaal Wien Premiere mit dem Line-Up Florian Freistetter, Martin Moder und ich. Alle Links und Hinweise und Studien, die wir heute besprochen haben, in den Shownotes und auch Hörbeispiele aus der Studie, wie man diese Bilingualität untersucht, unter besonderen Vorzeichen von Arnold Schwarzenegger. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und mögen und können, bitte an podcast@sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook an uns, gerne als Audiofile, dann spielen wir das am Anfang wieder mal ein. Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen. Danke Lisa Kornder fürs Auskunft geben. Nächster Podcast kommt wie immer in 2 Wochen. Alles Gute. Bis dahin, schönen Sommer. Alles Gute beim Gesundbleiben oder beim Impfen, falls das bevorstehen sollte. Bis zum nächsten Mal. Dere.
Tschüss.